Deutschlandfunk. Agenda.
Dazu begrüßt sich Jürgen Wiebeke, heute zu Gast unter sehr fleißigen Leuten, die ein bisschen Mühe hatten, sich die Zeit zu nehmen für die heutige Sendung, denn es ist ja Hochsaison in der Landwirtschaft. Der Arbeitstag endet dann für viele erst, wenn es abends dunkel wird. Und wenn dann bei manchen hier in unserer Runde aus Bäuerinnen und Bauern dann vielleicht noch Zeit ist für einen klaren Gedanken, dann könnte dieser klare Gedanke heißen, die Arbeit rechnet sich nicht mehr. Wir leben gerade von der Substanz. Dabei erleben ja Verbraucherinnen und Verbraucher gerade etwas ganz anderes, dass nämlich bei vielen Lebensmitteln die Preise durch die Decke gehen. Unser Thema heute in Agenda: Landwirtschaft in Zeiten von Krieg und Klimawandel. Wir sind zu Gast auf dem Hof der Familie Schmett in Stemwede. Das liegt ganz hart an der Grenze von Nordrhein-Westfalen zu Niedersachsen. Und hierher sind heute Vormittag Bäuerinnen und Bauer gekommen, die zwei Dinge gemeinsam haben. Erstens sind sie alle in der Situation, dass sie mit um die 30 Lebensjahre noch eine ziemlich lange Wegstrecke im Beruf vor sich haben. Und zweitens teilen sie die Erfahrung, dass die Zukunftsperspektiven für die Landwirtschaft im Moment sehr trübe und undurchschaubar sind. Also, Frage auch an Sie, unsere Hörerinnen und Hörer. Was ändert sich gerade in der Landwirtschaft durch den Krieg in der Ukraine, durch die Situation, die Preisentwicklung und natürlich auch durch Klimawandel? Auch das ist ein Thema, was die Landwirtschaft sehr stark betrifft. Wenn Sie dazu etwas sagen möchten, 00800 4464 4464 ist unsere Nummer. Wir wollen das dann nachher aufgreifen, was Sie beizutragen haben. 00800 4464 4464 oder die Mailadresse agenda@deutschlandfunk.de. So, jetzt fangen wir mal ganz schnöde beim Geld an. Nina Kessmann, bei Ihnen ist es so, Sie haben nicht nur Ferkelzucht, sondern ein Standbein ist bei Ihnen auf dem Hof auch die Direktvermarktung. Sie haben einen Hofladen. Was ist da in den letzten Wochen passiert in Ihrem Laden?
Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung erstmal. Und genau, wir haben eigentlich als Hauptbetriebszweig unsere Sauenhaltung mit der Ferkelaufzucht, verkaufen unsere Ferkel und halten noch ein paar Mastschweine, die wir dann selber mästen für unseren Hofladen. Der Hofladen, den haben wir uns schon vor 15 Jahren als zweites Standbein komplett aufgebaut. Wir haben schon immer Kartoffeln und sowas nebenbei verkauft. Und wir haben jetzt vor allem im letzten Corona-Jahr gemerkt, dass die Nachfrage extrem stark angestiegen ist. Also wir haben...
Der Hofladen lief,
so kann man sagen.
Weil?
Genau, einerseits, weil die Leute auch weniger Kontakt mit anderen Menschen haben wollten. Die sagten, im Hofladen hat man mehr private, familiäre Atmosphäre. So ist das auch bei uns. Also wir nehmen uns auch immer Zeit für unsere Kunden, schnacken noch ein bisschen mit denen. Die meisten kennt man auch, aber wir haben auch viel Durchgangsverkehr. Und auch, weil der Tourismus stärker gestiegen ist. In der Dümmerregion sind wir ja hier und quasi nur 5 Kilometer vom Dümmersee entfernt. Da haben wir viele Wohnmobiltouristen, die auch vorbeikommen bei uns. Und genau, hauptsächlich ist die Nachfrage auch gestiegen, weil die Verbraucher und auch wir Landwirte mehr auf Tierwohl setzen. Wir möchten in unserem Hofladen Tierwohlprodukte anbieten, regionale Produkte und saisonal. Das ist eigentlich das Wichtigste bei uns. Und genau, daher haben wir ein großes Maß an Kunden mehr gewonnen.
Gerade besonders, weil es auch diesen starken Trend zum Regionalen gab.
Genau.
Ne? Dazu brauchen Sie gar nicht die Wohnmobiltouristen. Das ist ein Faktor
das
hier.
Ist ein Fakt, genau.
Aber wenn Sie das mal in die Fläche nehmen in Deutschland, dann ist einfach das Label regional zuletzt sehr attraktiv gewesen.
Genau. Das ist so. Das ist besonders in den letzten 2 Jahren extrem attraktiv geworden. Allerdings haben wir jetzt gemerkt, mit dem Ukraine-Krieg, dass den Leuten es wirklich an Geld mangelt, sage ich mal. Also die Leute achten mehr auf ihr Portemonnaie und unsere Produkte sind nun mal ein wenig teurer. Wir produzieren regional und möchten nur das Beste für unsere Tiere und für unseren Acker natürlich auch. Also unser Ackerbau wird auch sorgfältig betrieben.
Das heißt, Sie merken das im Hofladen, dass das weniger wird?
Wir merken das jetzt teilweise im Hofladen, dass die Nachfrage ein bisschen gesunken ist, also nicht extrem. Aber ein bisschen merkt man das schon. Die Leute, die fragen mehr nach, warum ist das denn jetzt teurer geworden? Warum kostet das Fleisch etwas mehr. Mhm. Warum ist das so? Und sonst in den letzten 2 Jahren haben die Leute einfach gekauft. Also das war überhaupt kein Thema. Da gucken die nicht nach, die gucken nur danach. Ist es regional, ist es Tierwohl, ist es alles, wie sie sich das wünschen. Und nun wird mehr auf das Geld geachtet.
Das ist die beginnende deutliche Inflation.
Genau.
Und da wird man dann merken, das läuft sehr unterschiedlich. Es gibt nicht die pauschale Entwicklung, sondern es läuft sehr unterschiedlich. Und Julian Aping, wenn ich Sie jetzt anschaue, Sie sind ja mit Kälberaufzucht beschäftigt. Was läuft denn beim Rindfleisch?
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, auch an die Zuhörer. Ja, beim Rindfleisch konnte man im letzten Jahr schon merken, dass wir einen sehr starken Preisanstieg erzielen konnten. Die Sache mit der Ukraine ist dann natürlich bezüglich der steigenden Futterkosten das größere Problem gewesen. Was wir Anfang des Jahres, sagen wir mal bis Ende April, durchaus auch bezahlt bekommen haben, also im Verkauf bei den Tieren, nimmt jetzt natürlich stark ab, weil natürlich auch, genauso wie Frau Kessmann das eben schon geschildert hat, die Kunden leider das Geld nicht mehr dafür haben, weil auch die ganzen anderen Kosten unheimlich gestiegen sind, kriegsbedingt, und dann letztendlich überall gespart werden muss. Und da ist natürlich auch ein Preisrückgang jetzt deutlich zu spüren.
Ein Preisrückgang beim Rindfleisch?
Genau.
Also das heißt, wenn Sie ein Tier abgeben, machen Sie es mal am einzelnen Tier fest?
Also bei mir ist, mein Betrieb lebt von der Aufzucht. Also bei mir kommen die Tiere, ich ziehe die Tiere auf und verkaufe die dann letztendlich weiter an die Bullenmastbetriebe. Da ist deutlich eigentlich nur der Preisanstieg im Futter, was das Problem geworden ist.
Ja.
Was anfangs auch realisierbar war bei dem Verkauf. Mittlerweile durch den Abfall am Rindfleischmarkt ist es natürlich auch so, dass dann die Bullenmastbetriebe, die diese Tiere dann logischerweise auch mästen, dann sagen, okay, wenn die Tiere so teuer geworden sind, weil natürlich alle Kosten gestiegen sind und die auch irgendwie umgelegt werden müssen, ist es dann so, dass die auch dann schon überlegen, stallen wir überhaupt nochmal jetzt wieder Tiere ein oder halt nicht.
Das muss man ein bisschen erklären. Also für Sie, wo Sie halt junge Kälber bekommen und die dann mästen, bevor Sie sie dann zur Bullenmast an andere weitergeben, steigen die Kosten, weil das Futter so teuer geworden ist.
Genau, richtig.
Aber was können Sie denn erzielen?
Jetzt auch am Preis mal festgemacht, als Beispiel.
Genau.
Also mal einfach ganz, wenn man jetzt mal 2 Jahre zurückgeht, dann sage ich mal, ein Kalb hat im Einkauf 500 Euro gekostet. Da benötigten wir 250 bis 300 Euro für die Aufzucht. Das heißt, rundweg musste das Tier 800 Euro kosten, dass wir vollkostendeckend irgendwie arbeiten konnten oder wirtschaften konnten. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass wir da einen Preisanstieg von 150 Euro in der Aufzucht bekommen haben. Das heißt, dann kommen nochmal, also wären wir bei 950 Euro. Das ist die eine Sache, dass die Kosten gestiegen sind, aber das Tier im Einkauf auch teurer geworden ist, weil grundsätzlich der Rinderbestand in Deutschland auch an Milchvieh gesunken ist und dementsprechend auch weniger Tiere zur Verfügung sind, sozusagen. Und diese Kosten dann letztendlich bis jetzt immer noch umgelegt werden konnten. Aber wie gesagt, in der Bullenmast sind die Preise auch gefallen. Und da muss man dann jetzt gucken, ob der Verkauf, wie es in der Vergangenheit so lief, auch weiterlaufen kann.
Gut, also in einem Satz gefasst, Ihre Kosten sind gestiegen, aber das, was Sie dann am Ende rausbekommen, das drückt sich so nicht aus, obwohl man eben bei vielen Einkäufen zu einem anderen Eindruck kommen kann. Was man wissen muss über diese Region, in der wir hier zu Hause sind, also der nördlichste Zipfel von Nordrhein-Westfalen, genau an der Grenze zu Niedersachsen, hier ist sehr viel Ackerbau und hier ist sehr viel Tiermast. Und das eine hängt natürlich mit dem anderen zusammen. Und wenn sich dann die Futterpreise verändern, dann wird ausgerechnet dieses Thema, wie fütter ich die Tiere, umso wichtiger, Eva-Maria Götz.
Genau, und deswegen würde ich jetzt gerne als Städterin mal erfahren, was bekommen eigentlich die Tiere? Wir sind ja hier bei Dominik Schmidt zu Gast auf einem Hof, der Bullenmast betreibt, nicht nur, aber hauptsächlich, und selber das Futter zu großen Teilen anbaut. Und wenn ich mal das Setting beschreiben darf, in dem die Agenda heute stattfindet, Jürgen Wiebicke und unsere Gesprächspartner und Partnerinnen stehen in einem Bühnenbild aus Heu und Stroh, gerahmt von schweren Traktoren. Und für mich sieht das alles gleich aus, wenn ich da reingucke. Das eine, die Heuballen sind ein bisschen grüner, die anderen ein bisschen gelber. Aber Herr Schmidt, unser Gastgeber heute, was sehen wir denn da? Ist das alles das Gleiche?
Nein, das ist auf jeden Fall alles nicht das Gleiche. Also wir haben hier, wie Sie schon beschrieben haben, das Heu eben, das wir eben zur Fütterung verwenden an unsere Bullen, aber auch an unsere Mutterkühe. Ein Teil des Heus wird auch verkauft. Und dann eben daneben, wie Sie beschrieben haben, das Stroh, was hier jetzt in diesem Fall Gerstenstroh ist, was wir als Futterstroh nutzen, eben um die Fütterung unserer Bullen so wiederkäuergerecht wie möglich zu gestalten.
Das eine ist ja noch grün, das heißt, das Heu ist relativ frisch gemahlen. Sind Sie zufrieden mit der Ausbeute, der ersten Ausbeute, der ersten Mahd dieses Jahr?
Ich sag mal so, wir sind derzeit zufrieden. Allerdings muss man sagen, dass wenn ich das mit dem letzten Jahr vergleiche, wir 20% weniger eingefahren haben jetzt als letztes Jahr.
Weil es noch immer zu trocken war. Wir gehen jetzt mal über den Hof, drehen uns um. Rechts und links sind große Ställe für die Bullen in allen Altersstufen. Und wenn ich jetzt zwischen Scheune und linkem Bullenstall durchgucke, da liegt eine Masse unter einer grünen Plane. Das sieht für mich jetzt aus wie feiner Sand. Aber was ist das?
Ja, also das ist kein Sand, das ist unsere Maissilage. Wir betreiben eben neben der Bullenmast auch Ackerbau im Rahmen von ungefähr 120 Hektar Ackerland. Und davon sind 45 Hektar Maissilage, die wir ausschließlich an unsere Bullen verfüttern.
Also Heu und Stroh, Futterstroh und Maissilage. Und wir gehen weiter über den Hof, der ja wirklich auch sehr großflächig ist, weitläufig, von Weiden und Wald umrahmt. Und wenn ich auf die andere Seite des Hofes gucke, da liegt noch ein kleinerer Haufen. Ist das auch wieder Maissilage? Sieht so ähnlich aus.
Ja, es sieht so ähnlich aus der Distanz, aber es sind Zuckerrübenschnitzel. Also so gesehen im Grunde ein Abfallprodukt aus der Zuckerindustrie. Und diese Rübenschnitzel können wir eben an unsere Bullen mit verfüttern. Als Ersatz für den Mais, ausgesprochen schmackhaft für die Tiere. Und lassen mich eben so am Mais etwas sparen.
Bauen Sie die auch selber an?
Nee, Zuckerrüben bauen wir selber nicht an. Dafür sind wir hier nicht unbedingt die Region. Dafür sind unsere Böden einfach zu leicht.
Okay, und jetzt enden wir unseren Gang über den Hof vor einem ganz kleinen Häufchen, was noch übrig geblieben ist an einer langen Wand. Ich nehme an, die war mal komplett bedeckt, aber das, was da noch übrig ist, sieht aus wie heller Beton, aber ist wahrscheinlich auch was anderes.
Ja, Beton hat eine etwas andere Konsistenz. Also wir stehen dann jetzt vor unserem letzten Rest Getreideschrot. Das Getreide, was wir anbauen, das verfüttern wir auf unserem Betrieb komplett selbst, also an unsere Tiere. Es wird hier veredelt, sodass wir möglichst wenig Futterkomponenten eben von dem Landhandel zukaufen müssen.
Nun ist ja gerade um das Getreide im Moment eine große Diskussion ausgebrochen. Brauchen wir nicht das Getreide eigentlich für Brot, für Menschen? Vielleicht können wir es auch verkaufen, um damit weltweite Hungerkrisen zumindest im geringen Maße abzumildern. Und Sie verfüttern das einfach an Ihre Bullen.
Das könnte man jetzt so sagen. Nur man muss eben sagen, dass wir hier auf einem Standort wirtschaften mit, wir sprechen da von Bodenpunkten, im Bereich von 20 Bodenpunkten. Unser Boden ist einfach zu schlecht dafür, um entsprechenden backfähigen Weizen anzubauen. Die Qualität stimmt hier nicht und dementsprechend bleibt uns hier nichts anderes übrig, als eben dieses Getreide an die Tiere zu verfüttern, um es dann auf diesem Wege zu veredeln und dadurch Nahrungsmittel zu erzeugen.
Also es gibt einen Unterschied zwischen Futterweizen oder Futtergetreide und Brotgetreide. Worin liegt dieser Unterschied?
Ja, der Unterschied liegt vor allen Dingen im Rohprotein. Für backfähigen Weizen brauche ich einen Rohproteingehalt von ungefähr 13-15%. Und wir können hier bei uns auf unseren Böden mit den Weizensorten, die wir hier denn anbauen können, eben durch die entsprechende Region, können wir einen Rohproteingehalt von 10-11% erreichen. Und dieser Weizen entspricht dann eben nicht den Qualitätsanforderungen, die von der Industrie gefordert werden, um entsprechenden Backweizen herzustellen.
Können Sie alle Ihre Bullen selber quasi von dem, was Sie anbauen, ernähren?
Bis auf entsprechende Eiweißergänzer in Form von Rapsschrot haben wir alles, was wir zur Fütterung brauchen, selbst, ja.
Alles klar, mit diesen Informationen würde ich gerne zurückgeben in die Runde.
Ja, wenn wir vor 100 Jahren hier gewesen wären, dann hätte man vieles gar nicht so erklären müssen, weil die meisten Menschen aus der Landwirtschaft selber kommen. Aber dass Weizen nicht gleich Weizen ist und dass man Ernährungskrisen nicht dadurch löst, dass man eben auf dem Acker dann bestimmte andere Dinge anbaut, das ist jetzt das Erste, das wir schon mal festhalten könnten für den Moment. Wobei wir zum Glück den Kollegen Werner Eckert mit dabei haben. Er leitet die Redaktion Umwelt und Ernährung beim Südwestrundfunk, hat selber Familiengeschichte in der Landwirtschaft. Und Herr Eckert, herzlich willkommen bei uns. Wenn Sie das mal versuchen zu verallgemeinern. Oft wird jetzt gesagt, Ukraine, Welternährungskrise steht bevor, dann könnten unsere Bauern doch zumindest einen Teil davon kompensieren. Jetzt haben wir gehört, in dieser Region zumindest ginge das gar nicht, weil das kein Backweizen ist. Wie können wir das verallgemeinern?
Also das ist natürlich alles richtig, was die jungen Bauern da sagen und erzählen. Und so kriegen sie es auf dem Handel gesagt. Das kann man nicht backen, das ist kein Backweizen. Objektiv stimmt das nicht. Das hängt davon ab, was man als Backweizen bezeichnet. Diese Kriterien sind nicht vom Himmel gefallen. Wenn wir in einer Not wären, dann einer echten Versorgungskrise, dann könnte man 80% des Weizens, der Futterweizen ist, auch backen. Das ist durch Studien gezeigt worden. Das ist kein Problem. Es entspricht halt nicht der Norm. Und die Bäcker haben gerne die Norm, weil das Brötchen dann immer zuverlässig gleich wird. Wir leben in einer hochspezialisierten Gesellschaft. Und dann entstehen solche Unterschiede zwischen der betriebswirtschaftlichen Perspektive, die die Bauern sehr richtig geschildert haben, und einer volkswirtschaftlichen. Man kann natürlich sehr viel von diesem Getreide auch backen. Man könnte auch, wenn man weniger Fleisch erzeugt, eine Menge mehr Kalorien für den menschlichen Verzehr ganz allgemein erzeugen. Auch das ist völlig unstrittig. Das bedeutet, es gibt immer mehrere Wahrheiten, nämlich die, die die Bauern empfinden und die sie auch zu Recht empfinden, und eine, die vielleicht so eine Art Flugzeugperspektive kommt, wenn man mal die internationalen Zusammenhänge sieht.
Naja, gut. Ich weiß nicht, ob das nur Empfindung ist, denn wenn Sie wenn jetzt Herr Schmidt mit einer Ladung seines eigenen Getreides bei der Mühle auffahren würde, dann würde doch die Mühle sagen, das brauchen wir nicht oder damit können wir nichts anfangen.
Das ist absolut richtig. Das habe ich ja auch gesagt. Also aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive ist das so. Und der Handel wird es eben auch genauso sagen. Die nehmen es eben nicht ab. Also das sind alles keine Stellschrauben, die diese Ernte betreffen, wie überhaupt diese hektische Diskussion, die wir gerade führen, über kann man jetzt mehr Weizen erzeugen. Ich glaube auch aus Sicht der Bauern ein bisschen schwierig ist, weil dieses Jahr kann man mal überhaupt nichts mehr, zumindest mehr erzeugen, weil das meiste bei uns ist Winterweizen. Da denken wir jetzt schon an den nächsten Sommer, an die Ernte im nächsten Sommer und die Entscheidung, wie man in diesem Herbst aussät. Also ja, das ist richtig. Ich wollte nur den Blick werfen auf einen etwas größeren Zusammenhang, weil die Weltversorgungslage nicht erst durch die Krise angespannt ist, sondern auch vorher schon angespannt war und weil absehbar ist, dass sie immer kritischer werden wird und man grundsätzliche Lösungen braucht, die jenseits der Frage sind, ob wir an einem bestimmten Standort jetzt eine bestimmte Kultur anbauen können.
Genau, also das ist nur Momentaufnahme, und das hiesige Geschäftssystem, mit dem Sie hier als Jungbauern arbeiten, ist, dass Sie auf eigener Fläche mindestens einen Großteil dessen produzieren, was an die Tiere verfüttert wird. Und bei Ihnen, Mirko Schmale, ist das Interessante, Sie kümmern sich ja um Schweine. Das ist Ihr Modell, und Sie haben eigene Äcker. So, jetzt haben Sie gehört oder kriegen das sehr hautnah mit, dass die Preise für das Futter nach oben geschossen sind, aber für Ihr Schweinefleisch kriegen Sie nicht mehr. Dann könnten Sie doch sagen, ich verkaufe mein Futter und trenne mich von den Schweinen. Was wäre das denn?
Ja, guten Tag von mir auch erstmal herzlich willkommen. Das ist erstmal genau richtig. Zudem haben wir auch zu Hause Bullenmast und halt die Schweinemast. Und ja, auf dem Acker, den wir haben, bauen wir das Futter für unsere Tiere an und behalten das auch komplett in unserem Betrieb. Also es verlässt nichts den Betrieb, sondern es geht quasi alles an die Tiere. Und um da mal erstmal, ja, ich würde mal sagen, direkt einzugreifen, was das Thema Getreide und Brotgetreide Backfähigkeit angeht, ist das natürlich so, dass man auch mehr Getreide backen könnte, als der Handel im Moment haben möchte. Mhm. Aber wir sind ja erstmal im Hier und Jetzt und natürlich müssen wir immer besser werden, wir wollen auch immer besser werden, aber da müssen wir dann ja auch hinkommen.
Aber bleiben Sie mal bei der Überlegung, ob das nicht jetzt für Sie im Raum steht,
richtig,
dass Sie sagen,
genau,
ich verkaufe mein Futter.
Also im Moment steht definitiv die Überlegung im Raum, das Futter in der Ernte zu verkaufen oder beziehungsweise das Getreide. Dann kann ja schlussendlich auch der Handel damit machen, was er will und auch vielleicht Brot davon backen. Die Getreidepreise im Moment sind schon sehr gut oder sehr hoch. Wobei man das auch zum Beispiel noch gar nicht schlussendlich sagen kann, weil wir sind noch nicht in der Ernte. Mhm. Das geht erst in 3 bis 4 Wochen los. Dementsprechend würde ich dann ja Geld für mein Getreide bekommen und könnte keine Schweine mehr füttern, müsste ich aber ja auch nicht, wenn ich diese gar nicht einstalle.
Genau. Wir werden das nach den Nachrichten nochmal aufgreifen, diese Überlegung, also Ihre Schweine weg und dafür das Getreide verkaufen, ob das eine Option ist. Was ändert sich gerade in der Landwirtschaft durch den Ukraine-Krieg und durch Klimawandel? Wir sind gespannt, was Sie dazu beitragen werden, was wir nachher sammeln wollen. 00800 4464 4464 ist die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons oder agenda@deutschlandfunk.de. Unser Thema heute in Agenda, Getreideanbau statt Brachfläche, Fragezeichen, Landwirtschaft in Zeiten von Krieg und Klimawandel. Wir sind zu Gast auf dem Bauernhof der Familie Schmidt in Stemwede, an der Grenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und sprechen, das haben wir bislang getan, über explodierende Getreidepreise und die Zukunftsperspektiven von jungen Landwirten. Welche Umbrüche erleben Sie gerade in der Landwirtschaft, auch bedingt durch Krieg und Inflation? Was muss geschehen, um die Landwirtschaft aus der derzeitigen Krise herauszuführen? Ja, und was ist mit der Verbraucherseite? Sind unsere Lebensmittel eigentlich zu teuer oder zu billig? 00800 4464 4464 wäre die Gelegenheit für Ihre Kommentare an unserem kostenfreien Hörertelefon 00800 4464 4464 oder per Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Kurz und knapp, Mirko Schmale, vor den Nachrichten stand die Frage im Raum, wenn Sie sich jetzt von Ihren Schweinen trennen, weil sich der Erlös nicht mehr rechnet und stattdessen das Futter verkauft wird, weil dort die Preise durch die Decke gegangen sind, wäre das eine Idee?
Im ersten Moment wäre das definitiv eine Idee. Dann kommt Geld in die Kasse und der Getreidepreis ist im Moment auch hoch. Aber man muss halt auch immer bedenken, was hat das für Konsequenzen, nicht nur für mich selber, sondern auch für andere und insgesamt. Weil ich sag mal so, natürlich bin ich Unternehmer und muss nach Möglichkeit wirtschaftlich denken, aber auch weiterdenken. Und das ist auch, sag ich mal, der Landwirt denkt immer weiter als von 12 bis Mittag. Der denkt 20 Jahre und weiter nach vorne. Wenn ich keine Tiere mehr einstalle, bedeutet das einmal, dass natürlich auch, so wie Nina, der Ferkelerzeuger seine Ferkel zum Beispiel nicht los wird. Das würde für mich bedeuten, die Schweine produzieren ja auch wertvollen Dünger, der mittlerweile auch sehr knapp und teuer ist durch den Ukraine-Krieg. Den habe ich dann zum Beispiel auch nicht mehr. Dann ist es so, dass wir eine Biogasanlage haben, die aus dem Kot der Tiere Methangas produziert, was ja auch wieder entscheidend vielleicht ein bisschen ist in dieser Krise. Ja. Da kann man noch sehr viel aufzählen. Aber ich sag mal, im ersten Moment, im Moment wäre es definitiv wirtschaftlicher, das Getreide zu verkaufen. Was ich noch vergessen habe, sind halt die Kosten, die ich trotzdem habe, auch wenn ich keine Tiere habe. Ne? Eine Finanzierung oder auch Versicherung und so weiter. Das spielt ja auch eine große Rolle.
Gut, aber wenn ich jetzt auf Ihren Nachbarn schaue, Florian Röttger, auch Sie hatten Schweine und Sie haben Schluss gemacht. Warum?
Ja.
Warum?
Ja, ganz genau. Ich habe damit aufgehört, weil es einfach nicht mehr ging. Liegt jetzt nicht nur daran, dass es dass die Ukraine angegriffen wurde. Da diese Entscheidung haben wir schon vorher gefasst. Bei uns kamen leichte familiäre Probleme bzw. familiäre Schicksalsschläge dazwischen, die diese Entscheidung befürwortet haben. Letzten Endes war es dann aber auch, da gehe ich jetzt mal an die politische Seite, Probleme, die da von der politischen Seite auf uns zugekommen sind. Wir haben 2012 sehr stark investiert. Ich war da sehr optimistisch. Mein Vater war sehr optimistisch, dass wir diesen Weg in die Modernisierung, in die Ausweitung der Produktion gehen wollten, wurden dahin auch immer beraten. Mittlerweile ist der Punkt erreicht. Wir hatten 2012 gebaut und vor einem Jahr hat die Politik entschieden, dass wir unsere Stelle deutlich umbauen müssen. Wäre in unserem Fall eine Abstockung um 30% gewesen bei steigenden Kosten, also nochmal Investitionskosten, die dahinter lagen. Dann kann man ein bisschen rechnen. Wer Unternehmer ist, kann rechnen. Und so ist man dann am Ende der Tage darauf gekommen, dass wir die Produktion einstellen bei der Tierhaltung, weil es einfach nicht mehr tragbar war. Und
das teilen Sie ja mit vielen anderen Landwirten.
Genau.
Es gab in den vergangenen Jahren eigentlich eine kontinuierliche Schrumpfung. Und wenn Mirko Schmale sagt, Sie denken in Zyklen von 20 Jahren, und Sie dann auf die Politik schauen, dann sind das andere Jahreszyklen, die da eine Rolle spielen. Im Moment, Werner Eckert, Sie können uns helfen, das nochmal genauer zu verstehen, gibt es ja neue Überlegungen, auch des Landwirtschaftsministers Özdemir, dass es neue Tierlabel geben soll im Tierschutz, was ja dann auch bedeuten würde, dass viele überlegen müssen, was baue ich wie um und was wird das kosten?
Was das bedeutet dann, dass jemand dann die Entscheidung fällt, betriebswirtschaftlich, ich muss da aussteigen, weil diese Anforderungen, die, ob sie nun vom Handel kommen oder später dann durch ein staatliches Label, weil die mir zu hoch sind, weil ich das einfach so nicht leisten kann. Das ist bei offenen Grenzen, bei offenen Märkten ein Problem und das ist, das glaube ich, aus Sicht der Bauern größte Problem überhaupt. Wenn in Deutschland mehr Tierwohl gefordert wird, auch mehr Naturschutzfläche gefordert wird, beides ist zwingend erforderlich, dann bedeutet das aber, dass die Kosten für die Bauern steigen. Und gleichzeitig sind die Grenzen offen für Agrarprodukte. Und das stellt ein Problem dar. Das ist ein Wettbewerbsnachteil, den deutsche Bauern einfach haben. Und sie ziehen dann manchmal die Konsequenz aufzuhören. Aber man muss auch sehen, wir haben gerade bei Schweinefleisch den sogenannten Selbstversorgungsgrad ja gesteigert und nicht gesenkt in der letzten Zeit. Das heißt, wir produzieren immer mehr Schweine und verkaufen die ins Ausland, weil wir die selbst gar nicht mehr essen können. Das zeigt doch, dass da auch noch irgendwo ein Gewinn drin sein muss, sonst würde das sicherlich so nicht funktionieren.
Sie haben einen weiteren Punkt angesprochen, der überhaupt der Grund war, warum wir ausgerechnet hierhin gegangen sind. Also die Frage, dass es Vorschriften gibt, bestimmte Flächen stillzulegen, das hat hier vor einigen Wochen für Empörung gesorgt. Es gab dann eine Situation, dass Sie alle hier Ihre Traktoren und großen Fahrzeuge zusammengebracht haben, um dann eine große Vier zu bilden, die man am besten von oben dann gesehen hat, per Drohne. Dominik Schmidt, Sie waren dabei. Was war der Grund? Was hat das mit dieser Vier auf sich?
Ja, was hat das mit der Vier auf sich? Wir Landwirte sollen in Zukunft 4% unserer Ackerfläche stilllegen, werden da quasi zu gezwungen. Und diese 4% der Ackerfläche werden dann grundsätzlich komplett aus der Produktion genommen. Diese Flächen werden brach liegen, haben ökologisch überhaupt keinen Wert für Insekten oder irgendwelche anderen Lebewesen, weil es ist einfach nur, ich bezeichne es gerne einfach als Wüste. da wächst keine Pflanze, wenn, dann wächst da irgendwelches Unkraut, aber eben nichts wirklich Wertvolles.
Sie könnten doch so einen Blühstreifen daraus machen, wie das jetzt populär ist.
Könnte ich machen, darf ich nicht.
Dürfen Sie nicht?
Nein. Es gibt zwar die Diskussion darum, ob das vielleicht doch zugelassen wird, aber derzeit ist es so, dass ich das nicht darf. Das heißt also, nach der Ernte, dieser diesjährigen Getreideernte, ich kann mir selber aussuchen, wo ich das mache, diese 4%, auch auf verschiedenen Flächen. Allerdings müssen es mindestens 1000 Quadratmeter sein. Also kann ich jetzt nicht sagen, hier ist nur so eine kleine Spitze, aber wenn ich keine 1000 Quadratmeter erfülle, reicht es eben nicht. Und nach der Ernte eben habe ich den Getreidestoppel da stehen und das war es dann eben.
Sie haben jetzt Ihre Kladde mitgebracht, weil Sie das mal hochrechnen wollten. Also wenn nicht nur Sie das machen müssen, sondern alle Landwirte in Deutschland, was das für Konsequenzen hätte.
Ja, also wir bewirtschaften in ganz Deutschland etwa 12 Millionen Hektar Ackerfläche. Dann davon 4% wären etwa 500.000 Hektar, die wir liegen lassen müssten, also eine halbe Million. Und jetzt, die Rechnung ist nicht ganz korrekt, wenn man das jetzt auf Getreide umrechnet, weil ja nicht auf der gesamten Fläche Getreide angebaut wird. Würde man jetzt nur einmal annehmen, dass auf dieser gesamten Fläche Getreide angebaut würde, wären das 3,5 Millionen Tonnen Getreide, die dann dort angebaut werden könnten oder andere Futterpflanzen oder allgemeinen Pflanzen. So, und 3,5 Millionen Tonnen, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass es Backweizen wäre, der allerdings höchstens auf 10% dieser Fläche angebaut werden kann, zumindest derzeit nach den Standards, die erfüllt werden müssen, könnte ich in einem ganz normalen Weizenbrötchen sind 37 Gramm Mehl. Davon könnte ich 94,5 Milliarden Brötchen backen.
Oha, jetzt haben wir genug an Zahlen. Aber Sie weisen darauf hin, diese 4% Flächenstilllegung, da kommen eine Menge Brötchen zusammen, wenn man das machen würde. Das ist natürlich auch gerade ein großes Thema vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs auf dem Deutschen Bauerntag, der gerade läuft in Kiel. Ich würde, damit Sie das journalistisch einordnen können, Werner Ecker, Sie auch gerade fragen, ob Bauern dann durch solche Maßnahmen dann in einen Widerspruch zum Naturschutz geraten und von der Politik in diese Frontstellung gebracht werden.
Das ist ein Riesenproblem. Wir haben eine Konkurrenz um Flächen und es gibt ganz unterschiedliche Interessen und die sind alle berechtigt. Wir als Gesellschaft müssen gucken, dass wir das zusammenkriegen. Wir haben in der Tat sehr wenig Platz für Natur mittlerweile. Wir haben die Hälfte der Fläche Deutschlands sind landwirtschaftliche Fläche und wenn man dann noch die Waldbauern dazu nimmt, haben Bauern 2/3 der Fläche in ihrer Hand und produzieren darauf. Und das ist eine enorme
Frage. 2/3 des Landes?
Des ganzen Landes, ja. Das sind enorme Flächen und das birgt auch eine enorme Verantwortung. Ich glaube, dass die Bauern die gerne annehmen, aber es gibt kein Geschäftsmodell für das Ganze, beziehungsweise ein unzureichendes. Natürlich hat diese Stilllegung, ist aus Umweltsicht sicherlich zwingend erforderlich. Es ist ein Minimum, es ist unterhalb des Minimums, wenn man sieht, was an Artensterben, Insektensterben, dann in der Folge Vogelartensterben, was da stattfindet. Das ist nicht mehr bestreitbar und deshalb muss man sicherlich eine Abwägung treffen. Das ist total schmerzlich für den einzelnen Betrieb. Das ist auch scheinbar unlogisch, weil man produktive Flächen aufgibt. Das stimmt alles. Aber man muss halt auch überlegen, es gibt mehr als ein Ziel, den ein Staat haben muss. Man muss verschiedene Aufgaben auch für kommende Generationen erfüllen. Das Bundesverfassungsgericht hat das sogar mit Blick auf den Klimaschutz ja vor 2 Jahren deutlich gemacht. Und das sind ganz immens wichtige Dinge. Und deswegen bei allem Verständnis dafür, man könnte auf diesen Flächen Ackerbau betreiben, aber ob das gesellschaftlich wirklich wünschenswert ist, das wage ich zu bestreiten.
Also man sieht ja Körpersprache nicht im Radio, aber bei dem, was Sie jetzt gesagt haben, da sind hier in der Runde Köpfe nach unten gegangen. Ich habe daraus gelesen, tiefes Unverständnis. Mirko Schmale, wollen Sie dafür mal Worte suchen, was gerade bei Ihnen los ist?
Also ich versuche das mal, das ist gar nicht so einfach, das würde ziemlich lange dauern, wenn ich jetzt alles erzählen würde, aber ich versuche hier mal eine Lanze zu brechen für, glaube ich, die allermeisten Landwirte. Also erstmal vorweg, man kann ja nicht im Deutschlandfunk Sachen behaupten, die nicht stimmen. Ich sag mal zum Beispiel, was die Schweine angeht, haben wir mittlerweile viel weniger Schweine in Deutschland als noch vor 2 Jahren, weil das einfach, wir sind im Moment in einem Strukturbruch. Wer das noch nicht gemerkt hat, gesehen hat, der hat keine Ahnung von Schweinehaltung bzw. Landwirtschaft. Das möchte ich mal ganz klipp und klar sagen. Und dann möchte ich auch gerne mal einen Landwirtschaftsexperten hier zu Schmetz oder auch zu uns auf den Hof einladen, der mir dann sagt, was wir zu wenig an Stilllegung machen und wie es dann aussieht, auch mit der Insektenwelt und auch mit der Tierwelt, Vögel und so weiter. Also da kann ich Bilder zeigen, da sind die allermeisten, die bei uns schon waren, nachher mit großen Augen wieder weggefahren.
Weil sie sich im Positiven gewundert haben, oder?
Weil sie sich im Positiven gewundert haben und man echt im Moment wirklich das Gefühl kriegt, dass das alles, der eine entscheidet dies, der andere sagt das, irgendwelche schlauen Leute sagen von ihrem Bürostuhl dies und dabei sieht das in der Realität auf dem Land, auf den Betrieben vielerorts ganz anders aus. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe, gibt es auch Dinge, die nicht gehen, die müssen wir auch abstellen und wir wollen immer besser werden. Mhm. Wir sind so tief mit Leidenschaft Landwirte, dass wir leben mit der Natur und was man halt im Moment hört, sind eher negative Dinge.
Ich würde gerne mal das Kim Dammeier fragen. Bevor wir Sie beide, Herr Eckert, jetzt so in einen Gegensatz bringen, würde ich gerne noch mal ein paar andere Stimmen hören. Ob das jetzt eine Stimmungslage war, die Mirko Schmale zum Ausdruck gebracht hat, die Sie teilen.
Hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich teile durchaus die Meinung von Herrn Schmale und ich gehe auch davon aus, dass der Selbstversorgungsgrad, diese über 100%, von der wir sprachen, sich verändert hat, weil die Ernährung der Menschen sich verändert hat. Es wird weniger Fleisch gegessen und dadurch müssen es gar nicht mehr Schweine sein, um den Selbstversorgungsgrad zu erreichen. Generell ist die Landwirtschaft in einem Umbruch im Moment. Und man merkt das auch an der Vielzahl der Betriebe, die überlegen, ob es sich noch lohnt, ob man weitermacht. Ich bin für Insekten. Ich bin dafür, dass wir die schützen und ich möchte da auch unterstützen. Aber wir sind wirtschaftliche Betriebe und wir müssen irgendwo Gewinne erzielen. Und diese 4% Stilllegung, die dann einfach totgeschrieben werden, sind für mich keine Lösung. Wenn man sagt, gut, wir machen 2%, geben dem Boden dann aber auch das, was er für Insekten braucht. Also gebe auch anderen Tieren Rückzugsmöglichkeiten. Sage, ich baue da Pflanzen an, die die Biodiversität eben steigern. Dann bin ich dafür. Mhm. Aber es muss eben irgendwo bezahlt werden.
Ja. Frau Kessmann?
Ich kann Frau Dammeier nur zustimmen. Es ist völliger Schwachsinn eigentlich, wie auch Herr Schmidt schon gesagt hat, 4% der Flächen stillzulegen, brachzulegen und dann nichts mitzumachen. Kein einziges Insekt hat davon etwas. Die Insekten, wir haben ja beispielsweise bei uns in der Gemeinde Sternwede Blühmischung verteilt. Blühmischung für Privatleute und wir selber als Landwirte bauen ja auch mehrere Hektar an Blühmischung an. Und was wir da sehen an Insekten, das ist hundertprozentig, also das ist eine Vielfalt. Das sollten Sie sich vielleicht selber einmal angucken, die Leute aus der Stadt oder Menschen, die das noch nicht gesehen haben. Also die Blühmischung bringen schon was, aber eine Fläche brach liegen zu lassen und dort nichts mehr anbauen zu dürfen, das ist nicht sinnvoll meines Erachtens.
Gut, dann müssen wir jetzt verstehen, was kann die Weisheit einer solchen Maßnahme sein, Herr Eckert?
Ich setze mal so an. Also zum einen, ich bin Bauernkind. Ich komme vom Bauernhof. Ich habe lange auf dem Hof gearbeitet und den gibt es auch noch. Ich habe ein tiefes Verständnis für Ihre Lage. Seien Sie da versichert. Und ich kenne auch diese Gefühle, die man hat, wenn man seinen eigenen Acker sieht. Und ich würde nie in dem Kontext von Schuld sprechen, die Bauern da haben. Das ist ein ein Rahmen, ein wirtschaftliches System, in dem sie da arbeiten und arbeiten müssen und überleben müssen. Und das ist völlig unbestritten. Und betriebswirtschaftlich verstehe ich jedes einzelne Argument, das Sie da haben. Aber es ist eben nicht die einzige Sicht auf die Dinge, die möglich ist. Und es ist eben zum Beispiel bei den Brachflächen nicht so, dass es nur Bienen gäbe. Und eine Bienenmischung ist keine Lösung für die Natur, sondern was wir zum Beispiel in Deutschland dringend brauchen. Und glauben Sie mir, auch wenn Sie da Insekten wahrnehmen, da gibt es Wissenschaft nun wirklich genug und unbestreitbar, dass wir ein Problem haben auf diesem Sektor. Und was uns fehlt, ist vor allen Dingen sind Magerflächen. Wir haben keine Flächen mehr, auf denen der Stickstoff gering ist. Der Stickstoffgehalt gering ist auch, weil eine Düngung über die Luft stattfindet. Auch auf Flächen, die eigentlich von Ihnen nicht gedüngt werden. Es wird durch den hohen Gülleeinsatz und wird das sozusagen über die Luft mitgedüngt. Da fehlen uns die Magerflächen. Ganz wichtig für die Artenvielfalt. Und Nassflächen. Sie haben da oben sicherlich die ein oder andere ehemalige Moorfläche. Eigentlich müsste aus Klimaschutzgründen müssen diese Flächen vernässt werden wieder. Das sind alles unterschiedlich konkurrierende Ziele, die eine Gesellschaft haben muss. Ich bestreite damit nicht, dass Sie ein Recht haben, so zu denken, wie Sie denken. Aber bitte haben Sie ein Verständnis dafür, dass innerhalb einer Gesellschaft verschiedene Ziele miteinander konkurrieren.
Ja, ich hoffe, dass unsere Runde hier honorieren kann, dass Werner Eckert versucht, sehr moderat und auf Verständnis ausgerichtet zu sprechen. Und ich finde es ganz interessant, dass es, glaube ich, auf Ihrer Seite, das habe ich auch schon vorher bemerkt, eine gewisse Dünnhäutigkeit gibt. Ja, also ich habe den Eindruck, dass Sie sich von der Gesellschaft nicht gut verstanden fühlen im Moment. Und interessant, Dominik Schmidt, bevor die Sendung gerade losging, haben Sie was gesagt, was Sie jetzt auch mal hier entfalten können als Gedanken. Wenn die Gesellschaft was von mir will und bereit ist zu bezahlen, dann mache ich das auch.
Ja, da bin ich ganz genau, das habe ich gesagt. Also ich bin bereit, alles Mögliche zu machen. Auf jeden Fall. Sofort. Allerdings sind wir eben alle Betriebswirtschaftler und wir müssen Geld verdienen mit der Sache. Ich höre ganz oft, ja, ihr wollt damit ja nur Geld verdienen. Aber wenn ich Sie frage, Herr Wiebicke, sind Sie bereit, das ganze Jahr auf Ihre Gage zu verzichten, sogar noch Geld dabei zu legen, so wie es derzeit vielen Schweinemästern bzw. Ferkelerzeugern geht? Würden Sie das einfach so machen, aus Ihrem Privatvermögen Geld zum Fenster rausschmeißen?
Ich würde mir einen anderen Job suchen.
Ja, das könnten Sie machen. Das fällt uns, wie wir hier in der Runde stehen, uns sieben sehr schwierig, weil wir haben hier eben unser Zuhause. Das ist unsere Arbeit. Und wir können nicht einfach hier wie in der Industrie den Schalter auf Null stellen.
Vielleicht kriegen wir eine Brücke hin, wenn Sie mal sagen, weil das fand ich einen unglaublich interessanten Gedanken, was Sie eigentlich von der Generation Ihrer Väter und Mütter unterscheidet. Denn da habe ich gemerkt, als wir uns kennengelernt haben, dass Sie eigentlich auch den Gedanken haben, bestimmte Dinge können wir nicht mehr so weitermachen, sonst haben wir ein Problem.
Nein, ganz klar. Also die Diskussion geht gesellschaftlich und Politik eben in eine ganz andere Richtung. Und wir Landwirte können eigentlich nur dadurch überleben, dass wir eben anders wie große Industriekonzerne gelernt haben, leidensfähig zu sein und eben auch mal ein oder zwei Jahre eben leider Gottes, auch wenn man das gar nicht will, unser hart erarbeitetes und erspartes Eigenkapital quasi wieder zu verbrennen. Große Industriefirmen sagen dann, wir müssen entlassen oder wir müssen irgendein Werk schließen und damit ist dann die Sache durch und dann sind die Arbeitsplätze eben weg. Der das entscheidet, dem wird das wahrscheinlich nicht so sehr interessieren. Nur bei uns steckt hier was ganz anderes hinter. Diese Betriebe sind aus Generationen gewachsen. Wenn Sie sich hier umschauen...
Das ist achte Generation in Ihrem Fall.
Ja, und wenn ich mir da das meiste angucke, das hat mein Opa alles mit seinen eigenen Händen gebaut. Also jeden Pflasterstein, jeden Mauerstein, das hat er alles alleine gemacht, alles selbst. Mein Vater hat ihn da immer stark bei unterstützt. Und was eben dann dazu kommt, ist, früher war es noch so, dass man im Grunde, ja, das Kind ist geboren und das erste Kind macht den Betrieb auch weiter.
Ja.
Und bei uns ist es eben so, so wie wir hier in der Runde stehen, unsere Eltern hat uns keiner gesagt, ihr müsst das weitermachen. Herr Arping ist das beste Beispiel. Herr Arping hatte keine Landwirtschaft mehr und hat gesagt, im jungen Alter von 16 Jahren, ich werde Landwirt, ich möchte den Betrieb wieder aufbauen. Und die anderen, die hier in der Runde stehen, haben eben ganz klar gesagt, wir leben dafür, wir haben Spaß an diesem Job und wir möchten diesen Job eben einfach machen, weil wir da Lust und Spaß dran haben.
Aber
mittlerweile ist es eben so, dass wir durch gesellschaftliche Einflüsse und auch Politik einfach schlichtweg fast keine Lust mehr haben auf diesen Job und eigentlich sagen, wisst ihr was, ich stelle mich auch irgendwo ans Band, das Geld kommt und wenn 17 Uhr ist, ist es mir egal, was hier los ist.
Aber wenn das so ist, wie Sie sagen, dass Sie sich sehr bewusst für diesen Beruf entschieden haben und dass das nicht so wie bei früheren Generationen war, dass Sie gar nicht die Wahl hatten, weil die Eltern gesagt haben, einer von euch Kindern muss es hier machen, dann würde ich gerne noch etwas darüber wissen. Also warum diese bewusste Entscheidung, die ist ja auch zu einem Zeitpunkt gefallen, wo Sie wussten, dass es gesellschaftlichen Gegenwind gibt, was dann Ihr Motiv war. Frau Kessmann, wollen Sie mal?
Ja, also ich bin schon, als ich ganz klein war, immer mit in den Stall gegangen, immer mit bei den Tieren gewesen und ich habe einfach Spaß dran. Also es ist einfach die Leidenschaft und das Herzblut, was dahinter steckt in der Landwirtschaft und die man auch in den Betrieb steckt, die Leidenschaft. Und man möchte ja auch das, was die Eltern und die Generationen vorher aufgebaut haben, an die nächsten Generationen weitergeben und das auch alles. Also man möchte jetzt nicht als einzige Generation, sage ich mal, als letzte Generation den Betrieb aufgeben, vor die Wand fahren, sondern man möchte auch weitermachen und in die Zukunft schauen. Und ich denke, bei uns Junglandwirten ist es jetzt im Moment sehr wichtig, dass wir optimistisch denken. Also würden wir nicht optimistisch denken, hätte, glaube ich, keiner von uns den Betrieb übernommen.
Also aber es klang nicht so optimistisch zuletzt.
Nee, es ist natürlich jetzt auch eine schwierige Phase. Also es ist sehr schwierig, optimistisch zu bleiben, aber ich denke, dass man auch durch Öffentlichkeitsarbeit, wie wir das jetzt hier machen, oder durch gesellschaftskritische Diskussionen und ja, es gibt ja auch zum Beispiel am Sonntag ist wieder Tag des offenen Hofes in Niedersachsen, durch solche Dinge, dass man da versucht, die Gesellschaft näher an die Landwirtschaft ranzubringen und dass man auch versucht, politisch ein bisschen was zu bewirken, dass
also,
die Politik auch mal sieht.
Da gibt es im Moment, Sie hören, dass es auf die 11 Uhr Nachrichten zugeht, da gibt es im Moment einen Riss. Und darüber müssen wir gleich noch sprechen. Und wer sich dazu äußern möchte, warum fühlen sich Landwirte so verstanden, wie sie verstanden werden? Und was ändert sich gerade auch durch den Krieg? 00800 4464 4464 wäre die Gelegenheit. Wir melden uns zurück.
Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk. Agenda.
Schlussrunde von Agenda, heute live vom Bauernhof der Familie Schmidt in Stemwede. Das ist der allerletzte Zipfel von Nordrhein-Westfalen auf dem Weg nach Niedersachsen. Wir sprechen über die Folgen des Krieges und des Klimawandels und wie wir gehört haben auch des Artenschutzes für die Landwirtschaft. Und was hier während der Nachrichten passiert ist, das ist nicht so einfach zu schildern. Alle kamen auf mich zu. Alle haben Druck und wollen etwas sagen. Und schon jetzt wird die Zeit knapp, um das rüberzubringen, was Ihre Generation, ja, was die Situation so schwierig macht. Sie hatten zuletzt, Kim Dammeier, gesagt, es braucht auch Optimismus. Und vielleicht sind wir dann in Gedanken schon auf Ihrem Hof, denn das ist ja ein Milchviehbetrieb. Und bei der Milch ist es ein bisschen anders als zum Beispiel beim Schweinefleisch oder auch zuletzt beim Rindfleisch. Da haben sich die Erlöse verändert. Und wir wollen mal einen Eindruck davon geben, wie Ihre Arbeit auf dem Milchviehhof läuft. Eva-Maria Götz war gestern Abend dort zu Gast.
Wir haben einen Milchviehbetrieb mit 60 Milchkühen plus weiblicher Nachzucht und bewirtschaften im Moment knapp 70 Hektar Land.
Jetzt gehen wir mal zu den Kühen gucken. Gemolken wurde schon heute Abend, aber hier ist der Stall. Und hier stehen die Damen rechts und links und gucken mich groß an. Es ist ein Laufstall. Die Kühe können frei rumlaufen auf einem Holzspaltenboden. Was sind das für Kühe?
Genau, das sind Schwarzbund-Holstein. Das ist eine Milchrasse, eine reine Milchrasse. Die ist zum Mästen für die Bullenkälber schwieriger, aber geben eben mehr Milch.
Geradeaus sehe ich eine Weide, da können die Kühe auch raus.
Genau, wir haben Weidehaltungsbetrieb. Auf der rechten Seite sind jetzt ausschließlich Rinder und trockenstehende Kühe, die können den ganzen Tag raus. Und Die Kühe selber, die müssen wir zu den Melkzeiten natürlich reinholen, aber den Rest der Zeit sind die jetzt über den Sommer auch draußen.
Und was machen Sie mit den Kälbern?
Die Kälber ziehe ich jetzt selber groß, zumindest die weiblichen, und die männlichen Kälber gehen dann auf einen Bullenmastbetrieb.
Wenn ich mir hier die Kühe angucke, diese schwarz-bunten, was kann so eine Kuh?
Bei guter Haltung kann sie ganz viel, bei schlechter Haltung nicht. Eine Kuh muss man sich im Prinzip wie einen Hochleistungssportler vorstellen. Also wenn ich eine gute Milchkuh haben möchte, dann muss die gesund sein und topfit. Unsere Kühe geben so im Schnitt der Herde 34 Liter am Tag. Ich denke, das ist eine Zahl, mit der kann man sich das ganz gut vorstellen. Da sind dann alle bei. Die Hochleistungstiere, die also 2 Monate nach der Kalbung stehen, aber auch die, die kurz vorm Trockenstellen stehen, die dann mit der Trockenstehphase 8 Wochen auf die Weide gehen und keine Milch geben.
Was zeichnet denn eine gute Milchviehhaltung aus?
Also für mich gesunde Tiere.
Wie kriegen Sie die gesund?
Ja, Tierbeobachtung ist ganz wichtig. Gute Fütterung, gute Kontrolle, Klauenpflege. Also ich muss kranke Tiere erkennen, wenn ich sie sehe. Und wenn sie krank sind, muss ich sie behandeln. Entsprechend den Symptomen. Ich habe Kälber, die Husten bekommen, das kann passieren. Und dann muss ich eben schnell reagieren, dann geht es ohne Antibiotika. Wenn ich zu lange warte, ist das schon nicht mehr möglich.
So, wir sind raus aus dem Stall und gehen in den nächsten Stall rein. Hier sind Boxen. Ach, und da liegt der Nachwuchs. Wie lange dürfen die bei ihrer Mutter bleiben?
Wir nehmen die recht schnell von der Mutter weg, weil das mit zunehmender Zeit schwerer für die Kühe wird. Wenn ich die relativ schnell wegnehme, dann gehen die meisten Kühe sofort zum Fressen. Dann ist die Sache für die schon abgeschlossen. Wenn ich die eine Woche dabei lasse, dann ist das ein großer Trennungsschmerz.
Was ist wichtig, wenn man heutzutage Milchkühe hat? Wenn man eine junge Bäuerin ist, die sich dafür entschieden hat. Was liegt Ihnen besonders am Herzen?
Also dieser Umgang mit den Tieren liegt mir unheimlich und ich arbeite auch gerne draußen. Von daher ist mir das vor allen Dingen wichtig, ja.
Machen Sie Ihren Beruf gerne?
Ja, doch, die meiste Zeit. Manchmal muss ich mich auch ärgern, aber das ist seltener.
Ja, und dass Sie den im Moment gerne machen, Frau Dammeier, das hat auch damit zu tun, dass sich die Preise für Ihre Milch verändert haben.
Jawohl, unsere Preise sind tatsächlich gestiegen.
Geben Sie mal einen Anhaltspunkt.
Also wir haben im letzten Jahr um diese Zeit 32 Cent für ein Kilogramm Milch bekommen und sind jetzt bei 47 Cent. Das ist eine Steigerung von fast 50%. Das ist schon Wahnsinn.
Und das muss man erstmal verstehen. Denn wenn man sich die Proteste von Milchbauern aus der Vergangenheit anschaut, dann war da auch immer wieder sehr viel Resignation, Verzweiflung, Wut, Protest im Raum. Und sie haben trotzdem das nicht durchsetzen können. Warum jetzt?
Wir haben da überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Das muss man einfach mal klar so sagen. Wir bekommen den Preis von der Molkerei vorgegeben und der kriegt den Preis vom Handel. Und der Handel war dieses Mal bereit, aufgrund der Mengen, die angeliefert werden und auch aufgrund der Knappheit, die wir im Moment haben, zu sagen, wir geben für eure Milch mehr. Jetzt sind unsere Produktionskosten aber auch explodiert. Wir haben ja eben schon über den Getreidepreis gesprochen. Wir kaufen Kraftfutter zu für die Tiere und der Getreidepreis hat sich auch einfach mal fast verdoppelt. Und der Dieselpreis, über den brauchen wir ja gar nicht sprechen, das merkt ja jeder selber im Portemonnaie, wie schmerzhaft tanken sein kann im Moment.
Ja.
Und wir brauchen auch eine Menge Sprit eben für die Bewirtschaftung der Flächen.
Aber warum wird die Milch knapp? Weil andere aufgegeben haben.
Weil andere aufgegeben haben. Wir haben eine große Frustration, nicht nur in der Milchviehhaltung, ich glaube, da kann ich für alle sprechen, innerhalb der Landwirtschaft, weil ja, man macht das gerne, den Beruf selber. Aber wir bekommen immer mehr Auflagen und auch Gegenwind. Also wir haben uns auch mal zu ein paar Tierschützern gestellt und haben mit denen gesprochen und die sind auch frustriert. Es ist eine große Frustration im Moment und man weiß gar nicht so genau, woher die kommt und wo die eigentlich hingehen soll. Aber es gibt eben auch immer Aufschwünge.
Schöner wäre es, wenn man damit rechnen könnte, ne? Wenn man eine gewisse Planungssicherheit hätte für die Zukunft, dass man eben nicht erst am Ende des Monats sieht, guck mal, das habe ich für meine Milch letzten Monat bekommen. Schön oder eben nicht so schön.
Naja, wenn man das jetzt aus der Perspektive von Verbrauchern betrachtet, dann merkt man das am Portemonnaie. Also zum Beispiel bei der Butter, die aus ihrer Milch gemacht wird. Dann sind das auf einmal ganz andere Preissprünge. Jetzt ist die Frage, sagen Sie als Landwirtin, so ist es richtig, genau das ist der faire Preis? Oder wollen wir weiterhin sagen, die Lebensmittel müssen möglichst billig sein?
Ich glaube, Lebensmittel müssen vor allen Dingen gut produziert sein. Also ich möchte wissen, wo es herkommt und wie es produziert wurde. Und dafür bin ich auch bereit, einen etwas höheren Preis zu zahlen. Das ist auf dem Weltmarkt nicht immer ganz klar, woher jetzt meine Butter kommt. Aber
bekommen Sie im Moment einen fairen Preis in Ihren Augen?
Er ist insofern fair, als dass meine Produktionskosten gestiegen sind. Ich muss so viel Geld haben, dass ich das machen kann, ohne beizulegen. Mhm. Also ich möchte meine eigene Arbeit bezahlt haben. Es ist großspurig von mir, aber das wäre schon schön. So, und da passt sich der Preis meinen Gegebenheiten auch mit an.
Ja.
Und dann ist es für mich im Moment ein fairer Preis, weil ich so noch bezahlt werde.
Das ist auch eine nicht ganz einfach verstehende Situation. Werner Eckert, Sie können uns gerne nochmal helfen als Leiter der Redaktion Umwelt und Ernährung beim SWR. Wir haben lange Zeit in den vergangenen Jahren die Diskussion geführt, in Deutschland sind die Lebensmittelpreise zu niedrig. Und das drückt natürlich auf die Produktionsbedingungen. Das bringt die Landwirte in Zwänge rein, die wir nicht haben wollen, wenn wir auch Tierwohl zum Beispiel berücksichtigen wollen. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Preise deutlich gestiegen sind. Und dann sagt zum Beispiel auch ein grüner Landwirtschaftsminister, ja, eigentlich sind sie zu hoch.
Ja.
Wie können wir das einordnen, Herr Eckert?
Also ich glaube, es zeigt, dass Markt ein Fetisch manchmal ist und die sogenannten freien Märkte, die gibt es nur in der Theorie. Also die meisten Märkte sind irgendwo durch politische Rahmensetzungen beeinflusst und deswegen muss man auch darüber diskutieren. Bauern sind, das haben wir jetzt gerade bei der Milchbäuerin gehört, Rohstofferzeuger, Commodities, die stellen etwas her, was namenlos ist. Eine weiße Flüssigkeit, die Milch heißt, aber das ist kein Markenprodukt. Damit kann ich nicht am Markt agieren, sondern ich bin den Börsen sozusagen oder den Rohstoffpreisen ausgeliefert. Und derzeit, die waren lange niedrig. Warum? Wir haben, das habe ich vorhin gesagt, offene Grenzen, einen internationalen Wettbewerb. Und Neuseeland zum Beispiel macht mit seinen Produktionskosten den Milchpreis häufig. Die können es einfach billig und dann wird der ganze Weltmarkt runtergezogen damit. Und das ist das Problem. Was haben wir jetzt für eine Situation? Warum geht alles hoch? Psychologie. Es ist grundsätzlich, gerade bei uns, ja genug Getreide da. Das ist nicht das Problem, sondern das Getreide hat ein Knappheitssignal, weil aus der Ukraine nichts rauskommt und Russland momentan nicht liefern will. Dann bedeutet das, dass die Preise hochschießen, sofort durch die Decke gehen, auch wenn Getreide zu haben ist, muss es dann sehr teuer bezahlt werden. So, und vorhin hat einer der Bauern was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Wenn die Gesellschaft etwas will, dann muss sie dafür zahlen. Und genau das ist das zentrale Problem. Bei den Märkten kommen wir so ohne weiteres nicht weiter. Man braucht also ein zweites Bezahlsystem. Und das wäre ein Geschäftsmodell für Umwelt zum Beispiel. Wenn der Bauer sagt, ich mache, was die Gesellschaft von mir will, wenn sie mir das bezahlt. Daran arbeitet die EU in ihrer Agrarpolitik seit, ich glaube, Ray McSherry 1993. Ist das die Idee hinter der Politik? Man kommt aber nicht dahin, dass man dem Bauern ein vernünftiges Geld gibt, damit er soziale, ökologische Leistungen erbringt auf der Fläche und nicht nur produziert.
Also diesmal haben Sie Signale von Zustimmung in dieser Runde bekommen. Wir werden das nachher noch aufgreifen, aber jetzt wollen wir erstmal hören, was wir für eine Resonanz bislang bekommen haben auf das, was wir hier besprechen. Und deswegen gebe ich mal zu Michael Röhl ins Kölner Funkhaus.
Ja, Jürgen Wiebeke, ganz, ganz vielfältige Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer. Und natürlich das Thema, das im Vordergrund ja auch am Anfang Ihrer Sendung auch gestanden hat, ist die Frage, also sollen deutsche Bauern tatsächlich mehr Getreide anbauen, auch angesichts des Ukraine-Krieges? Und das wird durchaus skeptisch gesehen, zumindest was unsere Hörerinnen und Hörer dazu uns geschrieben, geantwortet haben. Mehr Getreidebau, das dient eben nicht unbedingt der Biodiversität. Es ist die Rede davon, Blühstreifen zu opfern. Das würde am Ende dann Insekten und Bienen, die eine wichtige Funktion haben, auch tatsächlich auch schaden. Und da kommt dann erstmal der Hinweis, Sie haben ja auch über Getreide auch gesprochen, auch dass Backweizen zum Beispiel auch eine andere Qualität haben muss als Getreide, das dann zum Beispiel auch für die Tiere auch verfüttert wird. Aber es kommt ganz eindeutig auch der Vorwurf, erstmal muss das Getreide raus aus dem Stall und das Fleisch in der Masse wie jetzt raus aus dem Supermarkt. Damit verbunden ist natürlich die Forderung auch nach einer anderen Tierhaltung. Das Elend nahm seinen Lauf, als der deutsche Landwirt begann, für den Weltmarkt zu produzieren, heißt es da, mit Blick auf deutsches Schweinefleisch zum Beispiel, das nach China und weltweit exportiert wird, ähnlich wie auch so Milchprodukte. Und das mündet dann zum Beispiel in dem Satz Bullenmast, Schweinemast. Sie haben ja da auch Bauern, die das betreiben. Was für ein krankes System. Mit dem Hinweis der Hörerin, sie kaufe Fleisch und Milchprodukte direkt von einem kleinen Betrieb mit Mutterkuhhaltung, Kühen und Bullen, die tatsächlich noch das ganze Jahr auf der Weide stehen. Höhere Kosten, auch das uns haben natürlich auch Bauerinnen und Bauern geschrieben oder angerufen und sie sagen, klar, es ist teuer, hochqualifiziertes Futter zum Beispiel, sehr, sehr teuer auch geworden. Und auf der anderen Seite eben auch angesprochen, außerhalb der Milch, die ja anscheinend höhere Preise möglich macht, ist es so, dass die Bauern doch weniger Geld bekommen. Zum Beispiel ein Landwirt, der Rindfleisch produziert und sagt, also er erhalte weniger Geld. Also, wer macht sich da die, ich sag mal in Anführungszeichen, die Taschen voll? Warum steigen die Preise zum Beispiel für Brot und Brötchen? Hängt es am Ende einfach damit zusammen, dass knappes Getreide dazu führt, dass man sich eben mehr erlauben kann, mehr zu nehmen. Die Zwischenhändler werden da in den Blick genommen, wenn die Bauern schon nicht mehr bekommen. Wer verdient da mehr dran? Und vielleicht als letztes Stichwort Einnahmequelle, wir reden ja auch über Klimawandel, auch nochmal die Frage Photovoltaikanlagen zum Beispiel auf den Äckern. Für Bauern eine zusätzliche Einnahmequelle, ja oder nein?
Vielen Dank, Michael Röhl. Die letzte Frage kann ich gleich an Dominik Schmidt geben. Wenn Sie auf Ihrem Acker Strom produzieren sollten, dann könnte das ja zum Beispiel ein gesellschaftlicher Wunsch sein.
Das könnte definitiv ein gesellschaftlicher Wunsch sein. Wäre für mich, denke ich, ohne es jetzt einmal durchgerechnet zu haben, wahrscheinlich relativ lukrativ. Wohl auch einfacher für mich, weil ich weniger Kontrollen, weniger Auflagen habe. Aber letztlich bin ich Landwirt geworden, um eben Lebensmittel zu erzeugen auf den Flächen, die mir zur Verfügung stehen und nicht um Energie zu erzeugen. Zumindest nicht in diesem Umfang, sage ich mal, was da jetzt eben gemacht werden soll. Weil diese Fläche ist dann versiegelt und quasi nur mit hohem Aufwand wieder dazu ist es wieder möglich, diese eben zu rekultivieren, um wieder in Bewirtschaftung zu nehmen.
Ich schaue mal in die Runde. Wäre das für irgendwen von Ihnen eine Option, dass man sagt, ja, Florian Röttger?
Ja, also für mich auf jeden Fall. Ich sehe das sehr pragmatisch. Wenn es mir bezahlt wird, warum soll ich es nicht machen? Ich kriege Auflagen für meine Flächen, wo ich keine Ahnung was erfüllen muss, obwohl ich sehr nachhaltig auf meinen Flächen wirtschafte. Ich glaube, das können die meisten hier bestätigen. Trotzdem ist es für mich, ich muss am Ende des Tages von leben. Ich muss irgendwie zusehen, dass ich meine Pachten bezahle. Ich muss meine Flächen, die ich mal irgendwann gekauft habe oder mal, die ich nicht gekauft habe, die mein Vater mal irgendwann gekauft hat, in der er sein Geld gesteckt hat, zumindest etwas Rendite drauf habe. Und wenn es Energie ist, dann ist es Energie. Ich denke, die Flexibilität haben wir als Landwirte. Und wenn der Bedarf da ist, warum sollen wir es nicht machen? Ob es jetzt Photovoltaik ist oder Windräder ist, also ich bin den erneuerbaren Energien sehr offen gegenüber. Es gibt ja auch sehr schöne Modelle, wo man theoretisch sogar drunter wirtschaften kann. Das wäre dann eine Doppelnutzung. Wäre natürlich von der Effizienz her wenn wir das angehen, auf jeden Fall sinnvoll.
Sagen Sie es mal praktisch am Beispiel, was heißt dann Doppelnutzung?
Also es gibt Systeme, ist in Deutschland noch nicht so verbreitet oder ist in der Forschung noch sehr stark. Es gibt Systeme, da sind die Photovoltaikmodule sind aufgeständert auf 4-5 Meter. Die sind dann entsprechend breit auseinandergestellt, dass man da mit Maschinen durchfahren kann. Und dann hat man quasi einen etwas niedrigeren Ertrag, weil mir ein bisschen Sonneneffizienz fehlt in dem Getreide oder in der Kultur, die ich dann gerade anbaue. Habe aber zusätzlich den Photovoltaikertrag auf dieser Fläche. Das ist natürlich sehr kostenintensiv, weil ich sehr viel Material brauche. Ja. Bei aktuellen Materialkosten, gut, kann man sich ausrechnen, ob es super ist oder nicht. Wäre aber eine Doppelnutzung. Gibt verschiedene Systeme. Es gibt es für Photovoltaik, das gibt es mit Energieholz. Gibt es solche Systeme, nennt sich dann Agroforstsysteme, wo man Photovoltaik in Biomasse für die Heizung zum Beispiel umnutzen kann, was man mit Flächen kombinieren kann, wäre auch für Diversitäten total super, aber das ist ein anderes Thema wahrscheinlich.
Ja, wir wollen ja vor allem auch nochmal diese Frage anschauen, etwas salopp formuliert, wie wir es vorhin gehört haben, wer macht sich im Moment die Taschen voll? Vielleicht, Kim, da mal, wenn wir Ihre Situation nehmen, Sie haben von der Macht der Einkäufer gesprochen. Ja, Sie sagen, Sie haben eigentlich gar keinen Einfluss darauf, wie hoch zum Beispiel der Milchpreis ist in Ihrem Fall. Warum ist das so? Warum können nicht Milchbauern sagen, wir sind die Produzenten, wir entwickeln Marktmacht, wir sind nicht ausgeliefert?
Solche Versuche hat es durchaus schon gegeben, aber wir sind eben, wir sind ein breites Feld, ne? Wir sind ganz schön viele. Und uns untereinander zu organisieren und uns auf irgendwas zu einigen, ist fast nicht möglich. Also es ist auch so gewachsen in der Form. Und wir sind auch an der Börse mit. Also die ist auch ein Problem für uns. Es gibt auch viele Spekulanten, die jetzt gerade in dem Ukraine-Krieg Chancen sehen und eine Menge vom Markt nehmen, die in Wirklichkeit zwar da ist, aber eben dann auf dem Papier nicht mehr verfügbar.
Was nehmen die vom Markt? Futter?
Futter, aber auch Milchprodukte. Also wir haben Magermilchpulver, das kann man eben entsprechend auch lagern. Da kann man sagen, ich kaufe große Mengen ein, weil es teurer wird und schiebe die dann wieder auf den Markt, wenn der Preis am besten ist. Mhm. Dafür muss das Magermilchpulver selber nicht mal von A nach B gefahren werden. Das ist reine Spekulation und wir haben da überhaupt keinen Einfluss drauf.
Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, wir können uns nicht einigen, jeder macht sein eigenes Ding als Landwirt oder Landwirtin. Wenn jetzt allein diese Runde sagen würde, wir brauchen alle Dünger und wir kaufen den aber zusammen ein und nicht einzeln, dann müsste das doch die Preisentwicklung beeinflussen.
Diese Runde wäre zu klein. Oder seht ihr das anders?
Sie können also, eine größere gründen.
Wir könnten eine größere gründen, aber wir haben unheimlichen Konkurrenzdruck auch untereinander. Also man will schon irgendwo zu den Besseren gehören. Und es ist Konkurrenzkampf da. Es gibt durchaus Modelle, wo sich Betriebe zusammenschließen, wo die dann aus zwei kleinen Betrieben einen großen machen. Aber mehr als so eine Handvoll wird schon schwierig.
Haben wir jetzt, Werner Eckert, einen Schlüssel in der Hand?
Nein, den haben wir nicht.
Um manches zu verstehen?
Den suchen wir noch, den Schlüssel. Das ist in der Tat das zentrale Problem, dass wir da kein Geschäftsmodell für diese ganze Wirtschaft hinkriegen, auch keine Zielvorstellung. Ich glaube, wir müssen tatsächlich dazu kommen, dass wir überlegen, wie wir weltweit agieren können. Und da bedeutet das, wir brauchen weniger Fleisch. Das ist die zentrale Stellschraube, um mehr Getreide zu erzeugen. Und zwar nicht nur jetzt in der Krise, sondern nachhaltig, wenn die Weltbevölkerung wächst. Das schaffen wir nicht mit diesem Fleischkonsum. Das ist evident. Wobei das nicht heißt, kein Fleisch. Ich bin auch kein Vegetarier. Und die Kuh ist eine geniale Erfindung. Die kann aus etwas, was wir nicht essen können, nämlich Gras, kann die etwas machen, was wir essen können. Das ist wertvoll und das muss man nutzen. Aber etwa die Hälfte oder weniger der Kuhzahl ist vertretbar auf deutschen Flächen, wenn man auch andere Belange der Gesellschaft Raum geben will. Das ist etwas, wo ich glaube, darüber müssen wir reden. Und wenn Bauern in die Zukunft denken, müssen sie in diese Richtung denken. Sonst kommen wir aus dem Dilemma nicht raus. Und Sie haben recht, dafür muss es dann irgendeine Form von Marktsituation geben und wenn es eben ein staatlich gelenkter Markt ist, bei dem man Prämien kriegt. Das, glaube ich, ist das, was man braucht. Und ich habe schon gesagt, seit 30 Jahren arbeiten wir an diesem Modell. Bislang hat es keiner gefunden. Özdemir ist jetzt der grüne Landwirtschaftsminister in einem neuen Anlauf, unter anderem mit dieser Tierwohlkennzeichnung. So viel origineller als die Anläufe der Vorgänger ist das aber auch nicht.
Frau Kessmann, Sie haben was auf der Zunge.
Ja, also die Sache mit dem Markt ist ja immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und die Nachfrage ist ja immer noch da. Die Nachfrage nach Schweinefleisch ist da, die Nachfrage nach Milchprodukten ist da. Das Problem ist nur, dass die Nachfrage nach günstigen Produkten da ist. Nach günstigen Produkten, aber die Produkte sollen nach höchsten Standards, nach Tierwohl und allem Möglichen produziert werden. Und möglichst auch in Deutschland. Aber das Problem ist, bei den Schweinen beispielsweise, es gibt ja kaum noch Ferkelerzeuger wie uns. Wir versuchen, also es gibt halt kaum noch welche und die Mastschweine werden auch teilweise schon importiert. Aus Dänemark, Holland, wo auch immer her. Und da haben wir überhaupt keinen Einfluss auf die Haltungsbedingungen, gar nicht. Genauso wie in Spanien, in allen anderen Ländern. Wir haben keinen Einfluss auf die Haltungsbedingungen dort. Und im Endeffekt kauft der Handel so günstig wie möglich ein, um möglichst viel Profit daraus zu ziehen.
Ich würde gerne, weil wir ja am Anfang gesagt haben, das gehört zum Besonderen dieser Runde, dass hier alle, mich ausgenommen, jung sind und noch sehr lange Berufsstrecke vor sich haben, dass wir die letzten 2 Minuten dieser Frage widmen. Also angenommen, wir kämen wieder in 10 Jahren oder sogar 20 Jahren. Frau Kessmann, was wird bei Ihnen möglicherweise anders sein? In welche Richtung sehen Sie da?
Ja, also in 20 Jahren hoffe ich, dass unser Betrieb immer noch besteht. In 20 Jahren wird der Betrieb wahrscheinlich auf noch mehr Tierwohl umgebaut sein. Wir werden weniger Schweine halten aufgrund der aktuellen Vorgaben, aufgrund der Vorgaben, die noch kommen werden. Und ich hoffe, dass wir dann noch Schweine halten werden. Aber es ist nicht sicher, weil die Vorgaben immer strenger werden, weil der Preis auch nicht passt.
Und was werden Sie stattdessen tun, positiv gesprochen? Wenn es weniger Schweine werden, was wird auf der anderen Seite der Waagschale sein?
Wir werden weniger Schweine auf mehr Tierwohlstandards halten. Wir werden versuchen, immer noch möglichst so viele Schweine zu halten, dass wir sie direkt vermarkten zu können. Aber wir möchten auch noch für den Handel produzieren und dass in Deutschland regionales Schweinefleisch verkauft werden kann und dass wir auch die Lebensmittelsicherheit in Deutschland, also die Lebensmittel sicherstellen können, eine Versorgung.
Also das nehmen wir jetzt mal mit als unsere heutige Impression, wie es jungen Landwirten und Landwirtinnen geht. In diesem Fall aus der Region im nördlichsten Zipfel von Nordrhein-Westfalen, zu Gast auf dem Hof der Familie Schmett in Stemwede. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie werden jetzt weg müssen, weil es viel zu tun gibt in dieser Saison. Und wir geben an Umwelt und Verbraucher, das folgt hier im Deutschlandfunk. Jürgen Wiebeke sagt herzlichen Dank fürs Zuhören.